Wir haben gerade schon gesagt, es ist ganz schön schwierig, wenn man einen Laden hat, keinen Müll zu produzieren. Man sieht es hier im Umfeld von Kalif Storch, vom Zughafen, dass irgendwie Leute eigentlich immer Müll da lassen, dass irgendwie immer Müll produziert wird und dass es ganz schön schwierig ist, das halt eben auch zu vermeiden. Es gibt allerdings in Erfurt ja auch so ein paar Versuche dazu und ich glaube, relativ bekannt sind zum Beispiel das Klärchen oder auch Luise Genießt, die auch versuchen, möglichst wenig Umverpackung anzubieten und da denke ich mir, okay, dann geht man halt mit seinen Schälchen hin und nimmt die Sachen mit nach Hause. Aber Ulrike, du hast ein Bistro. Und ein Bistro ist für mich, ehrlich gesagt, so ein bisschen der Inbegriff des, der Müllproduktion. Denn ich sehe vor mir Pappschalen und Plastikgäbelchen, mit denen ich Currywurst esse oder mit denen Leute Currywurst essen. Wie ist es denn bei dir im Laden? Hast du Plastikschalen oder Pappschalen und Gäbelchen?
Nein. Grundlegend nein. Also bei uns gibt es im Prinzip kein Einweggeschirr, jedenfalls nichts, was irgendwie aus Plastik ist. Das Einzige, was wir haben, sind Birkenholzgabeln aus unbehandeltem deutschen Birkenholz. Die können in die Papiermüll wandern und recycelbare Servietten. Genau.
Und so versuchst du dieses Konzept von Zero Waste umzusetzen. Vielleicht können wir darüber mal reden, weil ich kann mir darunter noch gar nicht so richtig vorstellen, außer dass es natürlich heißt, dass kein Müll produziert wird. Aber Müll ist ja auch ein sehr weitläufiger Begriff. Was versteckt sich denn hinter dem Konzept Zero Waste?
Also Zero Waste ist eigentlich so ein bisschen schwierig, weil wir leben in einer Gesellschaft, in der Zero eigentlich nicht geht. Bei uns im Bistro sagen wir immer, wir sind gut 90% Plastikmüllfrei. Nicht plastikfrei, das geht in unserer Gesellschaft auch nicht, aber plastikmüllfrei geht zu 90% in so einem Laden schon.
Wo ist denn der Unterschied zwischen Plastik und Plastikmüll? Also wo ist denn sozusagen diese Plastik, wo du sagst, da komme ich auch im Bistro, auch wenn ich mir Mühe gebe, da komme ich gar nicht drum herum?
Naja, du hast Einsätze, wo du Lebensmittel drin aufbewahrst und so weiter. Kochlöffel, mit Holzkochlöffeln dürfen wir an und für sich hygienisch, aus hygienischen Gründen nicht kochen. Es gibt bestimmte Vorlagen, die muss man halt erfüllen. Putzmittel sind grundlegend in Plastik eingepackt. Das sind Sachen, die können wir nicht vermeiden. Aber wir können versuchen, unsere Produkte plastikfrei, plastikmüllfrei zu bekommen. Also Plastik ist auch nicht immer nur schlecht. Das muss man halt auch immer mal dazu sagen. Aber unnützer Plastikmüll ist eigentlich das große Problem, wo wir uns drum kümmern müssen.
Wollen wir mal den Weg so nachgehen, wie Essen bei dir produziert wird und wie das Essen überhaupt zu dir kommt, dass wir es vielleicht sehen können, an was für Stellen da Plastik eingespart wird oder Plastikmüll eingespart wird. Bevor das Essen an den Tresen kommt, hat es ja erstmal auch einen ganz weiten Weg hinter sich, bevor es bei dir ankommt. Was für Lebensmittel kommen denn zu dir und wo kommen die denn her?
Also wir versuchen auch schon zu gucken, dass der Weg der Lebensmittel nicht weit ist. Also das heißt, wir versuchen so regional wie nur irgend möglich zu arbeiten, weil Umweltschutz ist nicht nur auf Plastikmüll zu verzichten, sondern auch auf Emissionen zu achten. Das heißt, wir versuchen Dinge zu vermeiden, die aus Übersee kommen. Also man wird bei uns keine Avocado finden im Laden, das gibt es einfach nicht. Es gibt kein Soja im Laden und so weiter. Man muss dazu sagen, unser Bistro ist vegan und vegetarisch. Wir verzichten komplett auf Fleisch, weil wir sagen auch, die Fleischproduktion ist einer der größten Umweltverschmutzer in Deutschland. Das heißt, hier üben wir den Verzicht. Wie kommt das Essen an? Also grundlegend ist es so, dass es ja hauptsächlich dann Gemüse ist, wenn du vegan, vegetarisch kochst. Und das kommt einfach in Klappstiegen. Die sind übrigens aus Plastik, die werden aber immer wieder verwendet. Das heißt, sie werden gespült und dann kommt das Obst und Gemüse da wieder rein.
Ihr seid ja eigentlich auch relativ nah am Domplatz und relativ nah am Markt. Geht ihr da auch hin und wieder hin und holt euch frische Sachen vom Markt?
Ja, aber man muss halt dazu sagen, wir versuchen ja trotzdem bio zu sein. Ja, das gelingt aber auch nicht zu 100% immer. Also wir kaufen auf dem Markt schon dazu, auf jeden Fall. Frischen Salat zum Beispiel oder so, versuchen auch zu gucken, kommt das jetzt tatsächlich von demjenigen, der auch wirklich auf dem Markt steht oder hat er das irgendwo dazu gekauft oder. Dann muss es auch auf jeden Fall hier aus der Gegend sein. Also es muss immer irgendwie, wenn es jetzt gerade nicht unbedingt Bio ist, man hat auch das Problem, Bio ist bei uns in Deutschland halt auch zertifiziert. Und nicht jeder, der Gemüse anbaut, kann sich dieses Zertifikat leisten und hat meistens aber viel höhere Standards, Bio-Standards, als es, weil er es halt einfach auf seinem Feld anbaut und das nicht mit Pestiziden verseucht. Und man sieht das schon so, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade im Moment kaufe ich halt viel Wirsing, weil es ja Wirsingzeit ist. Und da sind dann immer kleine weiße Fliegen drin, die finden Wirsing übelst gut. Und die wären da nicht drin, wäre das Ding vollgesprüht mit irgendwas. Also man kriegt das dann schon mit. Also wir kaufen auch auf dem Markt zu. Das kaufe ich dann in meinem Stoffbeutel. Lose. Und der Rest kommt halt, wie gesagt, in Klappstiegen.
Ich würde nochmal ganz kurz den Verlauf des Interviews sprengen wollen und nochmal kurz zurückgehen. Du hast vorhin gesagt, dass ihr zu 90% Plastikmüll frei seid und hast damit ja das Thema Müll auf das Thema Plastikmüll runtergebrochen. Mich würde aber mal noch interessieren, welcher Müll denn abseits von Plastikmüll noch bei euch anfällt dann?
Also der größte Müll, der bei uns anfällt, ist Papiermüll. Weil wenn du keinen Plastikmüll hast, musst du ja bestimmte Sachen in irgendwas einpacken und das ist einfach Papier, was dann am Ende bei rauskommt. Und deswegen ist das bei uns der meiste Müll. Und Restmüll hast du natürlich auch. Das liegt daran, dass manche Sachen, die dürfen gar nicht in Papiermüll, die dürfen auch nicht in Verpackungsmüll, also gelbe Tonne und so weiter. Da haben wir auch ein paar Sachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Fußboden kehre, kann ich das nicht in eine Biotonne schmeißen, auch wenn das hauptsächlich Pommes sind. Die müssen in Restmüll geschmissen werden, solche Sachen. Aber das ist echt marginal und es ist sehr wenig. Das meiste ist wirklich Papiermüll und Glasmüll natürlich. Aber Glasmüll hält sich auch in Grenzen, weil wir viele Sachen halt einfach über Pfand beziehen. Also Milch und solche Sachen sind in Pfandflaschen.
Jetzt, die Sachen wurden eingepackt, du hast so ein bisschen Müll, der anfällt. Aber wir sind ja gerade schon bei der Produktionskette, wo sagen, dass das Zeug erstmal bei dir herkommt. Du hast gerade gesagt, ein bisschen nicht, plötzlich Plastik ist auf jeden Fall mit dabei, was halt einfach auch verwendet wird und was immer wieder verwendet wird. Du versuchst ja sozusagen schon das Ganze regional zu behalten und du versuchst sozusagen auch so Umverpackungen und Ähnliches zu vermeiden. Du hast auch gerade schon gesagt, du bist es öfter auf dem Markt und auf dem Markt, du hast auch gerade gesagt, es sind ja des Öfteren auch Sachen da, die eben halt dann auch bloß zugekauft werden und die dann aus Argentinien kommen, die aus Spanien kommen und so weiter. Und die vielleicht sagen für den Marktbus wegen der Präsentation nochmal schön ausgepackt werden und dann dargeboten werden. Wie kann man das denn nachprüfen, ob die Sachen, die bei dir im Laden sind, ob du, die du da verwendest, also für dich selbst auch nachprüfen, die du da verwendest, dass die halt wirklich auch sozusagen so in den Stiegen einfach transportiert werden, bei dir rausgeladen werden und nicht vorher noch in großen Paletten und 15 Mal mit Klarsichtfolie umwickelt sind?
Das kann ich natürlich nicht zu 100% nachprüfen. Das ist für mich als quasi Endverbraucher ja eigentlich fast gar nicht möglich. Und das ist ja auch die große Schwierigkeit, die wir so grundlegend als Verbraucher haben. Ne? Wie prüfen wir nach, wo was herkommt? Grundlegend ist es so, dass in Deutschland das gekennzeichnet werden muss, wo was herkommt. Also du kannst nicht durch eine Gemüseabteilung, es muss immer draufstehen, wo was herkommt. Und das ist auf dem Markt genauso. Die müssen das da draufschreiben. Und im meisten Falle werben sie auch damit, dass es ihr Eigenanbau ist und dass es aus Thüringen kommt. Ich kann natürlich nicht am Ende sagen, das ist auch hundertprozentig so, oder ob der das nur da dran schreibt. Das kann ich nicht nachprüfen. Da muss ich halt auch ein bisschen vertrauen auf denjenigen, der da steht. Aber das sind im meisten Falle dieselben Leute, die auf dem Domplatz auf dem Markt stehen. Und im meisten Falle fahre ich auch schon früh morgens dort vorbei und schaue, wie sie ihre Transporte auspacken. Und dann habe ich das schon gesehen, dass heute der Eichblattsalat aus irgendeiner SB-Union gekarrt wurde, weil er jetzt gerade eigentlich hier nicht wächst, sozusagen. Ja, das weiß ich dann schon. Aber ich weiß, das ist ein deutscher Chicorée, das hat gerade Saison. Mhm. Und den kann man auch schon mal kaufen. Das ist schon okay.
Jetzt ist das Zeug bei dir angekommen und entweder machst du so eine Just-in-Time-Produktion, wie man es, glaube ich, in der Automobilbranche oder in der Industrie sagen würde, oder aber du brauchst doch ab und zu Lagerfläche. Gibt es denn Orte bei dir, wo du Sachen lagern kannst? Oder ist es wirklich bei dir so, Essen kommt, Essen in den Topf, fertig, raus?
Das ist teils, teils. Also alles, was jeden Tag frisch als Wochengericht gibt, das koche ich jeden Tag frisch. Just-in-Time. So. Und also jetzt zum Beispiel, ich habe immer unglaublich viele Kartoffeln, weil wir machen ja hauptsächlich Pommes und Miniklöße. Ich brauche unglaublich viele Kartoffeln in der Woche und die habe ich bei uns im Lager stehen. Also ich habe ein kleines Lager, wo im Prinzip Dinge gelagert werden können. Ich habe einen großen Kühlschrank, da kommen alle Sachen rein, die kühl gelagert werden müssen. Genauso wie das überall anders ist.
Kommen wir mal zur Essenszubereitung. Da ist es ja auch so, dass da durchaus Müll anfällt. Du hast gerade schon gesagt, dem Müllbegriff muss man ein bisschen aufpassen, wie man das irgendwie so fasst. Und dass es ja vor allem darum geht, halt irgendwie Plastikmüll zu vermeiden. beim Kochen fällt ja auch Müll an. Sei es jetzt irgendwie so die Möhrenschale, die halt irgendwie halt einfach auch abfällt, wenn man das Ganze sauber macht. Oder auch die Zwiebelschale, wo ich zum Beispiel auch gar nicht wüsste, was ich mit der ansonsten machen sollte, außer sie auf den Kompost schmeißen.
Schade, dass du das nicht weißt.
Ja, du kannst es dir gerne erzählen.
Also wenn du Biogemüse hast, da kannst du das alles verkochen. Das ist total geil. Also bei uns wird die Pommes mit Schale verkauft. Das ist eine gute Bio-Kartoffel, da kann man die Schale mitessen. Und alles, was so Abschnitte sind vom Biogemüse, was anfällt, daraus koche ich unsere braune Soße zu den Miniklößen. Weil so kocht man nämlich braune Soße, nämlich mit Abschnitten. Das macht jeder Koch so, der hat quasi so eine Art Abfalltopf, würde ich das mal nennen. Sterneköche machen das auch mit Garnelenschalen und Schickimicki. Wir machen das natürlich nicht, wir haben keine Garnelen. Jetzt geht hier gerade ein Auto an. genau, das kommt alles in die braune Soße, daraus koche ich die braune Soße und dann wird das quasi nochmal verwendet. Also wir versuchen wirklich alles, was in den Laden kommt, nicht unnütz irgendwie wegzuschmeißen. Es muss alles schon mal irgendwie Nutzen gehabt haben. Das wird ausgekocht und dann muss es natürlich weggeschmissen werden, weil dann ist auch kein Geschmack mehr drin. Also das ist sicherlich so. Und dann, da haben wir eine Refood-Tonne, so wie jede andere Gastronomie auch. Das wird abgeholt und wird auch recycelt.
Es wird eigentlich also fast alles verkocht, alles wird so weit wie möglich verwertet und genutzt auch für die Essensproduktion. Und dann ist das Essen fertig. Es gibt ein Angebot des Tages, der Woche, wie auch immer, auf das, was es auf deiner Speisekarte steht, können wir gleich mal zu sprechen kommen. Aber der Weg sozusagen weiter des Essens ist ja dann über den Tresen drüber und mit den Leuten mitgegeben, weil das Restlos Bistro ist ja auch eher so ein kleiner Laden und jetzt nicht irgendwie so ein großes Restaurant oder ähnliches. Wie läuft das denn? Ich habe vorhin schon gesagt, so Bistro klingt für mich nach Schale und Gabel. Wie viele von den Leuten kommen vielleicht sogar schon auch vorbereitet zu dir?
Es sind leider noch zu wenige, aber es gibt schon welche, die vorbereitet kommen. Die bringen ihre Tupper-Schüssel mit. Die ist übrigens aus Plastik und das ist auch völlig okay. Und da machen wir das Essen rein. Wir haben ein Tablettsystem, wo man seine Schale draufstellen kann, seinen Teller. Es gab sogar schon Leute, die kamen wirklich mit Teller, Porzellanteller und haben sich da ihr Essen drauf und sind zurück ins Büro gelaufen. Super cool. Genau, und wir haben ein Tablettsystem. Und deswegen ist das hygienetechnisch auch völlig in Ordnung. Das ist auch alles mit der Hygiene abgesprochen. Und dann kann man bei uns ganz normal vom Porzellan essen, so wie das überall ist. Wir waschen das dann auf. Und wenn man das Essen mitnehmen möchte, kann man entweder essbares Geschirr bekommen. Also man kann bei uns Geschirr mitessen. Oder man kann sich am Pfandsystem beteiligen. Das heißt, man kann bei uns auch Pfandbecher ausleihen. Und auch Thermobehälter, wenn man es jetzt ein bisschen weiter hat oder es für später aufheben möchte und es soll noch heiß sein.
Die Sache mit dem essbaren Geschirr. Also ich habe das schon des Öfteren mal gesehen oder auch so aus Reis produziert oder ähnliches. Und das einzige essbare Geschirr, was ich mir wirklich vorstellen kann und was ich kenne, ist eine Eiswaffel. Und wie ist es denn bei dir? Bei einer Eiswaffel passt wahrscheinlich eine Suppe nicht so richtig gut rein.
Nee, die würde auch durchweichen. Ja. Das ist bei uns nicht so. Also bei uns ist das keine Waffel, sondern das ist so eine Art Knäckebrot, was noch was so ausgebacken wird, dass alle Feuchtigkeit und Luft entweichen kann und somit hat das die Stabilität, auch Suppe zu halten und Soße zu halten. Das ist eine Weizen-Roggenmischung aus Bioprodukten, es ist vegan und schmeckt wie Knäckebrot.
Und wenn du so schaust, die Leute, die bei dir ins Bistro kommen, die das mitnehmen, die vielleicht auch das sozusagen im Bistro, essen die das danach auf oder landet es dann doch letztendlich eventuell eher in der Tonne?
Also zu 70% essen sie es mit oder sie probieren es wenigstens aus. Und es gibt auch welche, ich hatte auch schon Leute, die gesagt haben, nee, das mache ich nicht. Also weil sie das irritierend finden. Also das ist auch das erste Mal, dass die Leute bei uns im Laden in Berührung damit kommen, dass wir keinen Müll produzieren oder versuchen, keinen Müll zu produzieren. Weil von außen sieht man das ja erstmal nicht. Von außen sind wir ein ganz normaler Laden, der Pommes verkauft. Und dann das erste Mal kommst du in Berührung damit, dass ich ihnen sage, die Schale, die kannst du dann mitessen.
Aber macht ihr das Geschirr dann auch selbst?
Nee, das beziehen wir aus Dresden.
Man kann das mitessen und das, was da auch in die Schalen dann jeweils reinkommt, wie unterscheidet sich das denn? Also nach was für Plänen gestaltest du denn eure Speisekarte? Wie ändert die sich denn? Was für ein Preiskonzept habt ihr? Sitzt du da Sonntagabend drüber und denkst dir so, oh weh, oh weh, oh weh, jetzt ist gerade, sag mal so, die saure Gurkenzeit und du musst halt irgendwie schauen, was du irgendwie zusammenklauben kannst auf dem Markt?
Ja, gerade im Moment ist das tatsächlich so, dass ich sonntags abends zu meinem Mann sage, oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, was ich kochen soll, weil es ist einfach Winter und wir entscheiden das nach Saison. Das, was es jetzt gerade gibt, eingelagert ist das jetzt meistens, oder das, was jetzt gerade noch so wächst, Postelein-Salat zum Beispiel wächst gerade, Würsingzeit ist, wir wissen das, es ist gerade Kohlzeit, Wurzelgemüsezeit, aber das ist schon so, dass 4 Monate Winter wird irgendwann, im Februar wird es hart, da weiß ich manchmal nicht mehr so genau.
Und wie reagieren die Leute dann da drauf? Sagen die ja dann, oh, Ulrike, schon wieder so Kohlsuppe oder
ähnliches. Und genau das ist das, worüber ich dann sonntags brüte, wenn dann morgen einer kommt und sagt, nicht schon wieder Würsing. Nein, ich versuche das natürlich in einer guten Mischung zu halten und habe dann zum Beispiel, letzte Woche habe ich dann einen Break reingehauen und habe einfach Milchreis gekocht.
Das klingt so charmante Erinnerung an die Schulspeisung.
Ja, aber geiler.
Ja. In der Tat, mich würdest du damit wahrscheinlich auch bekommen.
Woher war der Reis aus Simmer da?
Nein, also ich beziehe manche Sachen über das Klärchen. Wir haben eine kleine Lieferkette und solche Sachen, die müssen dann über Naturkost Erfurt dazu gekauft werden. Das ist dann einfach so. Ne? Die kommen dann im Großgebinde. Also ich kaufe dann nicht 500 Gramm Milchreis, sondern gleich... Genau.
Der große Sack.
Der große Sack.
Wenn du über der Speisekarte brütest, was kommt denn da drauf? Also was sind die Sachen, wo du sagen würdest, das habe ich eigentlich auch meistens so im Angebot, und was sind dann die Sachen, wo du sagst, das sind schon die Highlights, die ich vielleicht innerhalb der letzten Wochen, Monate hatte?
Also grundlegend ist es so, dass es natürlich schon so eine Art feste Karte gibt. Das sind einfach Sachen, die unabhängig von der Saison, die es immer gibt. So, ne? Also es sind unsere Miniklöße mit unseren 4 verschiedenen Soßen, es sind die Pommes, es gibt Käsefritten, solche Sachen, die bleiben immer draufstehen. Und dann haben wir halt eine wechselnde Wochenkarte. Ich habe mich deswegen dafür entschieden, eben wegen der Saisonware, weil ich nicht gesagt habe, es gibt immer Linsencurry und dann gibt es immer Linsencurry. Nein, das funktioniert eben so nicht, wenn man versucht, saisonal und regional zu bleiben. Da muss man halt von Woche zu Woche wechseln. Man könnte auch von Monat zu Monat wechseln, aber dann ist es ja auch ein bisschen schnöde. Ja, und die Highlights, die wir jetzt hatten, war eigentlich Weihnachten. Also Weihnachten war so mein letztes, also da war ich mal wieder experimentell. Wir hatten zum Beispiel süße Pommes.
Süße Pommes heißt mit Süßkartoffeln oder heißt es dann?
Nein, wir machen keine Süßkartoffeln. Süßkartoffeln kommen von Übersee. Ah. Ja, wir machen Süßkartoffelsuppe, wenn hier Süßkartoffelsaison ist, weil es gibt ein paar Bauern, die machen eine kleine Marge Süßkartoffeln, schmecken übrigens auch geiler als die nicht reif geernteten Übersee-Süßkartoffeln. Da machen wir aber Süßkartoffelsuppe oder sowas und keine Pommes, weil du kannst im Prinzip eigentlich keine wirklichen Pommes machen, weil Süßkartoffeln keine Kartoffelstärke haben. Die werden eigentlich nicht knusprig, wenn du die reine Süßkartoffel frittierst. Das ist lapprig. Also die meisten Süßkartoffeln, die man irgendwo in der Stadt kriegt, die sind meistens aus der Tüte. Weil eigentlich geht es nicht. Weil knusprig wird eine Kartoffel, also eine Pommes, von der Kartoffelstärke.
Okay, zum Thema Pommes und Pommesproduktion können wir wahrscheinlich irgendwann auch nochmal einen großen Exkurs machen. Aber kommen wir, was sind denn süße Pommes?
Süße Pommes. Wir haben ganz normale Kartoffelpommes gemacht mit Zimt, was übel genial ist. Und ich habe aus Trockenfrüchten dann einen geilen weihnachtlichen Pflaumendip gemacht mit so ein bisschen Lebkuchengewürz. Selbst gemischtes Lebkuchengewürz natürlich. Und das war schon verrückt.
Und fandest du das gut oder deine Gäste auch?
Nein, es fanden auch meine Gäste gut. Also und vor allen Dingen der Michi, der bei mir arbeitet, der fand das genial.
Kommen wir mal dazu, wie die Leute das finden. Ich habe vorhin schon gesagt, so, ich habe den Eindruck, dass so der Versuch, Müll zu vermeiden, was man gerne irgendwie in der eigenen Küche versucht umzusetzen und halt so mit den eigenen Tupperdosen oder ähnlichen losgeht und einkauft. Und selbst das ist ja bloß ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung, der das irgendwie macht. Und jetzt das Ganze noch in so eine Bistroform reinzupacken, wo ich denke, okay, dann kommen die Leute, die zu Hause kochen, wahrscheinlich irgendwie auch nicht unbedingt vorbei oder nur ganz selten. Wer ist denn so dein Publikum?
Na, grundlegend können das erstmal alle sein, weil, wie gesagt, was ich ja eben schon gesagt habe, von außen ist das ja jetzt erstmal gar nicht so ersichtlich, außer dass wir restlos heißen. Und die meisten Menschen glauben aber nicht, dass das was mit Müllvermeidung zu tun hat, sondern dass wir mit Resten kochen. Also das ist eigentlich so die Hauptassoziation. Das tun wir natürlich auch, aber wir haben nicht Reste irgendwo hergeholt, um das zu verarbeiten, sondern mit unseren eigenen Resten tun wir das, weil wir das in Deutschland an und für sich eigentlich gar nicht dürfen. Also es gibt einen Verein, der heißt Restlos Glücklich, irgendwo in dieser Nation. Der ist ein eingetragener Verein. Die kochen mit Resten. Also auch so richtige Reste. Also von irgendwo hergeholt Reste. Aber das ist ein eingetragener Verein und die machen das unter sich. Aber wenn ich jetzt in der freien Marktwirtschaft, darf ich das grundlegend nicht. Und das ist der einzige Berührungspunkt, den die Leute haben, der Name, Restlos. Und da denken die nicht dran, dass ich vielleicht Müll vermeide. Im meisten Fall kommen die Leute rein, weil sie Pommes essen wollen. Und dann ist das erstmal egal. Und wie gesagt, der erste Berührungspunkt, den sie haben, ist, wenn ich sage, du kannst übrigens die Schale mit essen.
Aber ist das nicht auch völlig in Ordnung, wenn die einfach nur reinkommen und Pommes essen wollen? Oder hast du tatsächlich so den Drang, dass du, es klingt so ein bisschen so wie missionieren willst?
Oder? Nein, gar nicht. Und das finde ich gerade das Coole daran, dass das völlig okay für mich ist. Und ich finde das total klasse, dass die Leute reinkommen und wollen eigentlich Pommes essen und finden dann raus, oh, das ist hier anders. Hier kriege ich keine Verpackung dazu, sondern hier kann ich die Schale mit essen. Manche fragen, manche sagen einfach cool, manche essen es halt nicht mit. Finden vielleicht merkwürdig, fragen auch nicht nach, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Und ich habe nicht den Laden aufgemacht, um jemanden zu missionieren, sondern um für mich das Beste zu tun, sozusagen.
Aber hast du, auch wenn du nicht missionieren willst, haben solche Sachen ja doch ganz oft so eine Ausstrahlungscharakter und Leute kommen mit dir ins Gespräch und sagen, was, nee, das ist ja verrückt und erzähl mal ein bisschen mehr darüber. Bist du oft im Gespräch und kommst du dann kaum noch zum Verkaufen oder
wie läuft das? Ich bin oft im Gespräch, aber kann super Mini-Klöße dabei rollen. Also es ist, na klar fragen mich die Leute das und das ist auch, und es ist ja auch cool, da im Gespräch zu sein und viele sind dann auch, haben so, man sieht den manchmal auch den Aha-Effekt an, das ist richtig cool und sagen dann, ja, das nervt mich auch, dass die Möhren immer eingepackt sind. Sowas kommt dann. Das ist richtig cool. Und wenn das nur einmal funktioniert, dass sie dann sagen, dann nehme ich die aber nicht mehr, die Möhren mit der Verpackung, dann ist doch schon irgendwie was Cooles erreicht.
Hast du irgendwelche Infomaterialien in deinem Laden, wo Leute sich weiter informieren können? Oder kommt das dann wirklich nur übers Gespräch und dann wundern sie sich und dann fängst du an, mit ihnen zu erzählen? Oder gibt es einfach auch irgendwie, keine Ahnung, ich setze mich hin an den Tisch und dann habe ich da gleich neben mir ein Buch und kann mich erstmal informieren, aha, hier Müll, Müllvermeidung und so weiter.
Ja, also wir haben so eine kleine Fensterbank-Bibliothek, da stehen so 4, 5 Bücher, da kann man mal reingucken, Müll vermeiden und wie mache ich Dinge selbst und so. Ist jeder frei, kann er machen, manchmal verschwinden leider die Bücher auch. Übrigens, bringt die mal bitte wieder zurück, ich kann nicht jedes Mal ein neues Buch kaufen. Und dann habe ich natürlich so einen kleinen Flyer, wo das Konzept drauf beschrieben ist, gell? Was man sich dann durchlesen kann, wenn man jetzt nicht unbedingt gerade in Redelaune ist. Genau, das ist eigentlich auch schon größtenteils alles, weil man kommt ja damit in Berührung automatisch, wenn man das Essen bestellt.
Wir können gerne noch ein bisschen weiter über dieses Konzept reden, nämlich auch die Frage, wie man sich beteiligen kann oder wie man da mitmachen kann, was es für sinnvolle Konzepte vielleicht gerade gibt, die diskutiert werden. Du warst sozusagen, oder das Restlos Bistro ist auch so eine Anlaufstelle für den Umso Aktiver e.V. Zumindest wenn man schaut, sozusagen habt ihr sozusagen eine ähnliche, oder ist die gleiche Adresse in der Marktstraße und der Umso Aktiver e.V. setzt sich ja auch für Zero Waste an. Was ist denn der Umso Aktiver e.V.?
Also der Umso Aktiver e.V. muss man jetzt leider ja in der Vergangenheit sprechen. Ja, also wir haben den Umso Aktiver e.V. damals gegründet im Luise Genießt, was ja auch leider nicht mehr gibt, aus unserem Zero Waste Stammtisch. Also da haben wir uns halt getroffen, einmal monatlich, und haben darüber geredet, wie kriegt man Müllvermeidung im Alltag hin? Also wie pimpen wir unser Badezimmer, wie pimpen wir unsere Küche und so weiter. Und daraus ist dann der Umso Aktiver e.V. entstanden. Und das erste Projekt vom Umso Aktiver e.V. war, wir wollen die Einweg-Kaffeebecher aus der Stadt verbannen, sozusagen. Das war das große Ziel. Daran haben wir auch relativ lange gearbeitet, so ungefähr 1,5 Jahre. Und leider ist es jetzt so, dass wir einfach zu wenig Leute waren dann am Ende. Also wir waren dann nur noch zu zweit bei den Sitzungen, einmal im Monat. Und das war dann, und ich habe ja ein Geschäft, das ist jetzt auch schwierig. Ich bin zwar im Vorstand gewesen, aber es war dann einfach zeitlich für mich gar nicht möglich, zu zweit so einen Verein aufrechtzuerhalten. Also deswegen haben wir uns letzten Monat dazu entschlossen, den Verein aufzulösen. Und die noch gerne sich beteiligen wollen oder so, die müssen das jetzt halt einfach mit uns privat machen.
das ist ja vielleicht auch nicht das Schlimmste, wenn man sie sagen, auf einer privaten Ebene trifft und nicht so eine Vereinsstruktur im Hintergrund. Aber du hast gerade gesagt, ihr hattet diese Initiative, dass ihr versucht habt, so Papp- und Plastikbecher so ein bisschen aus diesem Coffee-to-go-Umfeld so rauszulösen und da halt eine Alternative zu bieten. Was würdest du denn sagen? Ist das Konzept aufgegangen?
Nein, noch nicht. Noch ist das Konzept nicht ganz aufgegangen. Es schreitet aber in kleinen Schritten immer weiter voran. Also wir wollten halt gerne einen Erfurt-Becher haben. Das haben jetzt relativ viele Städte schon. Auch kleinere, nicht nur München, Berlin etc., sondern auch kleinere machen mit. Es gibt sogar einen Recap Ostfriesen-Becher. Also ganz Ostfriesland macht mit. Also werden wir das auch als kleines Erfurt wohl auch schaffen, sozusagen. Genau, aber man muss sich erstmal überlegen, was möchte man gerne für eine Alternative haben. Das dauert schon mal eine ganze Weile, Recherchierarbeit und so weiter, und sich dann entscheiden, was möchten wir gerne machen, was für einen Becher wollen wir haben. Wir hatten uns dann für den Recap-Becher entschieden. Das ist ein ausgeklügeltes deutschlandweites Pfandsystem. Das heißt, man kann in der einen Stadt den Becher ausleihen und in der anderen Stadt den Becher wieder abgeben. Das ist eigentlich ganz geil, auch für Bahnfahrer zum Beispiel. Hatten uns dafür entschieden, und da gibt es halt dann einen Stadtbecher, wenn die ganze Stadt da irgendwie mitmacht. Also die ganze muss es gar nicht sein, sondern Recap macht einen eigenen Stadtbecher in Auftrag von der Stadt. Das heißt, wir haben dann mit der Stadt auch zusammengearbeitet, mit dem Umweltdezernat und den Stadtwerken. Und das war auch eine sehr gute Zusammenarbeit, das muss man auch sagen. Und die ist ja jetzt auch nicht im Prinzip weg, die Zusammenarbeit. Also die Stadt, die bemüht sich weiterhin darum, und wir sind dann auch gerne, bin ich da auch weiterhin bereit, immer noch mit Ansprechpartner und so weiter und sowas zu sein, auch wenn es keinen umso aktiver EV mehr gibt. Aber man braucht 30 Gastronomen in einer Stadt, die mitmachen und die ein bestimmtes Kontingent an Bechern abnehmen. Und das haben wir bis jetzt nicht geschafft, das muss man sagen. Also wir sind, glaube ich, bei 10 bis 12 Gastronomen. Davon waren einige, die nicht auf unsere Initiative hin mitgemacht haben, sondern einfach von selbst. Was ja übel cool ist. Was uns halt fehlt, sind große Bäckerketten. Wenn die schon mitmachen würden, wären wir schon total im Boot. Ja, also wenn jetzt alle, die wirklich ja viel Kaffee to go verkaufen, ne?
Aber woran liegt's da? Also, weil eigentlich kann es für die ja auch attraktiv sein, wenn sie in Hannover sozusagen den Kaffee ausschenken, und dann kann man hier sozusagen an der Filiale, die es hier am Bahnhof gibt, den entweder tauschen oder einen neuen holen. Wo liegt denn die mangelnde Motivation begründet?
Das ist, glaube ich, sehr vielschichtig. Ich denke, also die hauptsächliche Aussage ist immer die Hygienebedingungen, die zu erfüllen sind. Wobei wir dann, waren auch beim Veterinäramt und haben uns da im Prinzip alle Informationen damals geben lassen und auch quasi so einen kleinen Leitfaden für die Gastronomen oder Bäckerfilialen oder geschrieben, was man beachten muss. Und das ist eigentlich überhaupt nicht viel, um andere Becher zu befüllen. Und viele machen das ja jetzt auch schon. Dass sie sagen, bring deinen eigenen Becher mit, wir machen deinen Kaffee da gerne rein, kriegst sogar noch 30 Cent Rabatt oder was weiß ich. Ja, das sind verschiedene Sachen. Heißt, manche sagen auch, geldtechnisch wäre das ein Problem, oder der Kaffee ist in ihrer Kaffeemaschine genormt und das würde dann nicht in den Becher passen und so. Es gibt da verschiedene Sachen.
Und wie gelingt es denn so dann, die Leute zu motivieren, oder wie ist es denn in anderen Städten gelungen, weißt du das?
Nee, das kann ich dir nicht so genau sagen, weil, also ich hatte auch den direkten Kontakt mit Recap dann da nicht, sondern das hat, glaube ich, die Stadt selber gemacht, weil die müssen ja den Erfurt-Becher auch bestellen. Da kommt dann auch eine schöne Silhouette und ein lustiger Spruch drauf. Also da kann man dann den Dom drauf sehen. Eigentlich ganz schön cool. Ja, das weiß ich nicht genau, wie das andere Städte hingekriegt haben. Sie haben einfach wahrscheinlich einfach 30 Gastronomen zusammengekriegt und dann geht das halt.
Also die Aufforderung, doch einfach mal so den Arsch in der Hose zu haben und zu sagen, ja, da kann man sich doch einfach auch mit anschließen und das Ganze vielleicht auch erstmal so testweise zu sehen, wie gut das doch funktionieren kann, oder sich in anderen Städten auch mal kundig zu machen, wie gut das funktionieren kann. Der Recap-Becher mit Erfurt-Motiv oder auch mit anderen Motiven, der vielleicht hier in der Stadt, wenn getauscht wird.
Aber wäre es denn auch für andere gastronomische Anbieterinnen auch lukrativ? Also würde sich das überhaupt lohnen für die tatsächlich? Oder ist das irgendwie eine Sache, wo wahrscheinlich die meisten aussteigen, weil sie sagen, naja, da habe ich ja nichts davon?
umso mehr mitmachen, umso mehr lohnt sich das. Das ist einfach genau das Prinzip. Ein Pfandsystem, was über mehrere Läden oder sogar über mehrere Städte funktioniert, funktioniert lukrativ natürlich nur, umso mehr mitmachen. Wenn ich natürlich nur 3 Läden in der Stadt habe, die den Becher haben, wo ich immer nur abgeben kann, ist das für die 3 ganz nett. Aber lukrativ wäre es natürlich, wenn halt umso mehr mitmachen. Das ist einfach so, weil ja jeder sich auch die Becher hin und her geben kann am Ende und so weiter. Ich habe heute 50 zu viel, du hast 100 zu wenig und so weiter. Das funktioniert der Tausch ganz gut untereinander. Man kann das auch über Recap abwickeln. Und natürlich ist es für den Bewohner der Stadt ja viel einfacher, jetzt an der einen Stelle einen Kaffee to go zu kaufen, 10 Minuten später den zu Ende getrunken zu haben und dort auch gleich den Becher wieder loszuwerden und nicht erst noch einen Dreivierteltag benutzt in seiner Tasche rumzutragen. Also wie gesagt, umso mehr mitmachen, umso lukrativer ist es am Ende.
Aber ihr habt euch mit denen nicht quasi unterhalten, also ihr seid nicht die Läden abgegangen und es gibt keinen Restaurant-Stammtisch oder Gastronomen-Stammtisch in Erfurt, wo man jetzt einfach hingeht und sagt, wir haben jetzt hier 40 Leute sitzen und denen unterbreiten wir das mal?
Doch, wir hatten Arbeitsgruppen, wir sind die Läden abgegangen. Das bedeutete unglaublich viel Manpower. Ich habe bei den Arbeitsgruppen nicht mitgemacht, weil ich ja immer zu meinem Laden stehe. Aber wir hatten damals Arbeitsgruppen gebildet, die das gemacht haben. Und im meisten Falle ist es ja aber dann so, wenn du in irgendeinen Laden kommst, dann ist der Geschäftsführer gerade nicht da, dann kriegst du eine E-Mail-Adresse, dann musst du das quasi alles nochmal per E-Mail schicken. Bedeutet noch mehr Manpower und so weiter. Und wir hatten dann auch Studenten, die uns mit unter die Arme gegriffen haben und so weiter. Und dann ist es halt einfach so gewesen, dass wir halt einfach plötzlich nur noch zu zweit im Verein waren. Und damit versickerte das ein bisschen. Halt, ich weiß auch gar nicht die Ergebnisse mehr so richtig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Man müsste sich jetzt halt wieder mit den Leuten aus der Stadt zusammensetzen, gucken, wie der Stand der Dinge ist und wie man das jetzt irgendwie weiter forcieren kann. Aber wie gesagt, jetzt könnte ich es nur noch als Privatperson machen und ja.
Als Privatperson, da können natürlich auch gerne andere Leute, die sich mit dem Thema Zero Waste mal beschäftigen wollen, auch mit dem Thema Recap und den unglaublichen Mengen an Müll beschäftigen, die dadurch halt eben entstehen, dass tagtäglich so und so viele tausend Kaffee to go getrunken werden. Und in der Stadt sieht man ja auch das ein oder andere Plakat inzwischen an, noch an Straßenbahnhaltestellen, wo exorbitante Zahlen dann irgendwie so auftauchen, wie oft man denn die Erde mit Erfurter Plastikbechern umrunden könnte und ähnliches. Ja. Genau, also wir hatten auch eine Sache, wo man sich gerne beteiligen kann, wo man gerne mitmachen kann und da gibt es sicherlich bei der Stadt Anlaufstellen, ansonsten kann man mit dir wahrscheinlich sogar auch im Restlos-Bistro vorbeikommen, auf einer privaten Ebene dann nochmal darüber reden.
Ja, gern.
Ich muss jetzt nochmal kurz Ulrike einbinden, was sagst du zu unserem Versuchsaufbau hier, ist das für dich nachhaltig, würde das so auch in deinem Bistro durchgehen?
Es ist ziemlich geil, dass es richtiges Geschirr und richtige Löffel sind. Die Servietten finde ich jetzt nicht so nachhaltig. Das sind nämlich keine recycelten und gefärbte. Aber es ist schon mal geil, dass ihr draußen seid und richtiges Geschirr benutzt. Das ist schon mal
also ziemlich cool. Ich hatte gesagt, komm, lass uns das Einweggeschirr nehmen, was wir noch haben. Da stieg mir sofort rum und auf sagt, wenn wir schon eine Sendung über Nachhaltigkeit machen, müssen wir auch richtiges Geschirr nehmen. Also habe ich dann jetzt hier 25 Schüsseln abgezweigt, 30 Löffel und halt, dass hier wirklich wir auch nicht so viel wegschmeißen müssen, wie wir jetzt hier servieren.
Also das nächste Mal könnt ihr ja dann auch Bescheid sagen, dann bringe ich dann die essbaren Schalen mit.
Das wäre richtig gut gewesen, ja.
Na, mal gucken, wann wir mal wieder eine Radicchio-Woche machen. Ich glaube, so schnell wird es nicht vorkommen, aber vielleicht.
Aber ich denke mal, kochen am Container werden wir vielleicht das eine oder andere Mal noch machen. Und warum eigentlich auch nicht?
Genau. Na, dann wissen wir ja, an wen wir uns zu wenden haben.